Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 27. Juli 2022. Das Wetter strahlt. Andreas Popp auch. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir hier aus Kanada. Ja, wie könnte es denn anders sein, als dass ich strahle? Wir haben einen wunderschönen Sommertag. Wir werden heute ungefähr 26, 28 Grad erwarten. Der Himmel ist wirklich komplett hell, strahlend blau. Der See darunter changiert in blau und leicht silberig. Das Grün vorweg, alles in Sonne gehüllt. Also ein fantastischer Tag, nicht ein Wölkchen am Himmel. Also heute wird ein guter, richtiger tiefer Sommertag.
Der Silbersee changiert an diesem tiefen Sommertag stumm vor sich hin und freut sich auf Badegäste. Ihr Lieben, wir fangen an mit unserem Kongress. Der rückt immer näher und tatsächlich steigert sich bei uns auch die Aufregung. Und wir möchten euch heute eine Referentin vorstellen. Das ist Tamara Lebedeva. Tamara Lebedeva. Sie ist russische Wissenschaftlerin, sie ist Krebsforscherin und hat wahrscheinlich so zwischen 40 und 50 Jahre ihres Lebens diesem Thema bereits gewidmet. Frau Lebedeva ist über 80 Jahre alt und sie wird einen Vortrag halten zum Thema Parasiten. Und sie bezeichnet dieses Thema als den weißen Fleck in der Medizin, Andreas, und du hast dich jetzt auch ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist ja erstaunlich, was sie sagt, nämlich, dass man alle schweren, großen Zivilkrankheiten, Herzkreislauf, Krebs, Diabetes und so weiter, durchaus mal aus dem Kontext heraus betrachten könnte, wenn man die Parasiten in die Diagnose mit einbeziehen würde.
Durch Herrn Klinghardt sind wir natürlich schon so ein bisschen mit dem Thema Parasiten konfrontiert gewesen in den Gesprächen. Und jetzt in diesen Gesprächen, das ist ja nicht ganz einfach, weil sie spricht nur Russisch, wird aber dann simultan übersetzt. Und das ist auch wichtig. Was habe ich falsch gemacht?
Ah ja, nicht simultan. Wir haben das bereits aufgezeichnet und das ist eine richtige Synchronisation.
Ah, okay. Ist das nicht simultan dann?
Nein, simultan ist live.
Ach, das wusste ich nicht. Alles klar. Okay. Also es ist synchron übersetzt in deutscher Sprache. Und das ist ein ziemlicher Aufwand gewesen, weil die russische Sprache ja ganz anders ist, auch mit ihrer Anzahl von Worten, um einen Sachverhalt darzustellen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und bei dieser Gelegenheit konnte ich mich natürlich das erste Mal in meinem Leben mich mit diesem Thema auch beschäftigen. Interessiert durch die technische Seite. Und dann ging mein Interesse komplett auf die sachliche Seite über. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte manches Mal die Haare wirklich auf meinen Armen zu Berge stehen sehen, weil so erschrocken war ich. Ich wusste gar nicht, was es dort alles gibt, was dort für Möglichkeiten existieren. Aber natürlich auch die Lösungen. Viele, viele neue Erfahrungen und auch Verhaltensmuster, die ich mir jetzt zu eigen machen werde. Das war schon gewaltig, diese großen Zusammenhänge.
Ja, sie sagt unter anderem, dass natürlich auch unsere Ernährungsgewohnheiten sich verändert haben und dass natürlich auch man früher zum Beispiel rohes Fleisch nicht unbedingt essen wollte. Weil, also ich kann mich an meine Oma erinnern, die hat immer gesagt, nee, da kriegst du Würmer von. Und das scheint tatsächlich auch nicht so weit hergeholt zu sein. Nur wie gesagt, es ist aus dem Bewusstsein heraus. Oder meine Großmutter, auch meine Mutter haben aufs Essen, wenn sie gesalzt haben, immer auch Pfeffer gegeben. Und diesen Pfeffer hat man mittlerweile also vielerorten weggelassen. Und natürlich in den Restaurants, in den feineren, da kommt dann der Kellner mit der großen Mühle. Vielleicht weiß er gar nicht, warum. Ich habe es bis jetzt auch nicht gewusst. Aber schwarzer Pfeffer vertreibt die Parasiten. Hast du das gewusst?
Ja, das weiß ich jetzt erst neu, das stimmt. Frau Lebedeva, das ist wirklich geballte Kompetenz, die sich da aneinander reiht. Das ist unglaublich, was man da erfährt. Und ich war auch immer überrascht darüber, wenn die Ober kamen, auch in unseren Restaurants, und dann noch mal fragen, noch ein bisschen Pfeffer. Und dann denke ich immer, ja, sie können die das nicht in der Küche schon gleich so pfeffern, dass es reicht? Nein, nein, das hängt damit zusammen. Das ist nicht nur einfach Tradition, sondern das hängt mit den Parasiten auch zusammen, die man damit bekämpfen kann. Also für mich wirklich ein augenöffnender Vortrag und wirklich, also mir fehlen da die Worte, siehst du, da fehlt mir schon ein sauberer Satz, den ich gar nicht mehr bilden kann. Also für mich war es wirklich umwerfend.
Ich nehme nur an, Andreas, wenn du im Restaurant sitzt und der Kellner kommt mit der großen Pfeffermühle und du lächelst ihn an, knimperst mit den Augen und sagst, naja, wegen der Parasiten, oder? Dass er dich wahrscheinlich verständnislos anschauen wird.
Ich glaube, dann wird er uns erstmal erzählen, dass alles hygienisch ist in der Küche, aber das ist auch nicht die Frage. Denn ich bin zum Beispiel einer, der gerne Sushi isst und in Sushi ist ja dann auch beispielsweise roher Fisch mit drin. Auch der ist davon betroffen. Also es wirft einen ja schon das Weltbild ein bisschen durcheinander.
Aber es schadet auch nichts, unser Weltbild hier mal zu überdenken. Das müssen wir ja in vielen Themenbereichen tun. Warum dann nicht bei Verhalten und Ernährung? Also freut euch auf diesen hochinteressanten Vortrag von Tamara Lebedeva. Ja, die wirkt auch ein bisschen streng, aber ja, es ist, ihr werdet sehen. So, nächstes Thema. Wir haben in Telegram-Kanal, aber auch, ihr findet das auch viel jetzt im Internet, nämlich die Krise in der Landwirtschaft. Und in den Niederlanden protestieren die Bauern nach wie vor. Es wird kaum etwas darüber berichtet. Die Landwirte in den Niederlanden, sie spüren jetzt, dass man ihnen ihre Lebensgrundlage unter den Füßen wegziehen will. Ähnliches steuert auf Deutschland zu. Und heute ist klar geworden, beziehungsweise schon gestern, dass die Europäische Union einen Entwurf vorgestellt hat zur Verschärfung der Pflanzenschutzverbote. Und es heißt, dass es in Deutschland, wenn das jetzt zum Tragen kommt, überhaupt kaum noch Gebiete geben würde, in denen die Anwendung erlaubt bleiben würde. Und zusammen mit den Einschränkungen in der Düngung wird man die Lebensmittelproduktion jetzt anscheinend, jedenfalls ist das die Einschätzung von hiesigen Landwirten, komplett beenden wollen. Also auch hier macht man sich große Sorgen. Aus den Führungskreisen des Bauernverbandes wurde verlautbart, dass es von Seiten Herrn Timmermans, das ist ja dieser EU-Kommissionsabteilungsleiter, noch weitere Entwürfe geben soll. Zum Beispiel sollen Teile des Grünlandes zu Wildnisgebieten gemacht werden und damit soll die Tierhaltung weiter dezimiert werden. Ein Landwirt schreibt, das alles wirkt auf mich gerade so, als wäre das, was wir in den letzten Wochen bei den Niederländern erlebt haben, nur eine Kleinigkeit ist im Gegensatz zu dem, was uns jetzt bevorsteht. Und er sagt, insgesamt wird es auf jeden Fall Zeit, beim Thema Ernährungssicherung hellwach zu werden.
Das glaube ich auch. Und vielleicht muss man das ein bisschen entzerren. Was ist denn ein Pflanzenschutzverbot? Das heißt, es klingt ja wie ein Verbot, dass man Pflanzen schützen darf. Also man darf es dann nicht schützen. Denn man meint mit Pflanzenschutzverboten natürlich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und da sehen wir wieder diesen fälschlichen Begriff, den man eingeführt hat über Jahrzehnte. Man nannte es dann irgendwelche Pestizide in Fachkreisen, aber auf der Packung stand dann Pflanzenschutzmittel drauf. Und das hat aber nicht die Pflanzen geschützt, sondern die Pflanzen und das Umfeld ruiniert gewissermaßen. Und jetzt soll die Pflanzenwelt von diesen Pflanzenschutzmitteln befreit werden. Also ein Paradoxon an sich. Wenn ich aber weiß, dass diejenigen, die das dort in Davos und in übergeordneten Institutionen anordnen und die Regierungen es mehr oder weniger dann nur noch absegnen und durchsetzen müssen oder zu haben, dann fragt man sich natürlich, dass in diesen Milliardärskreisen genau die das dann letztendlich anordnen, sich die Milliardäre befinden, die durch Pflanzenschutzmittel zum Beispiel groß geworden sind und überhaupt in diese Ordnung erst reinkamen. Und das ist genau dieses Problem, was ich da gerade erkenne, dass diejenigen, die durch das System so reich geworden sind, anschließend das System bekämpfen. Es ist unglaublich wichtig, das eigentliche Opfer dieser Geschichte, wenn man von Opfer überhaupt reden will, ist tatsächlich die Landwirtschaft, nämlich das kleine Familienunternehmen, welches dafür sorgen will, dass die Menschen mit den Nahrungsmitteln, die angebaut werden oder Tiere, die gezüchtet werden, dass die Menschen satt werden. Und genau das ist der Punkt. Hier wird also mehr oder weniger der Bock zum Gärtner gemacht.
Pflanzenschutzmittel, wenn man bei Wikipedia nachschaut, sind umgangssprachlich ausgedrückt Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel. Also wie du es richtig gesagt hast, da könnte man ja jetzt eigentlich das Wording benutzen, hätte man schon lange können, aber stattdessen dreht man es eben um und sagt, es ist ein Pflanzenschutzmittel. Nein, es sind Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel, die, wie es hier heißt, überwiegend zum Schutz von Nutzpflanzen ausgebracht werden. Und man will unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile vernichten, ein unerwünschtes Wachstum von Pflanzen hemmen oder einem solchen Wachstum vorbeugen. Herbizide ist hier auch das Stichwort, wie Wikipedia schreibt. Und das alles ist natürlich klar, dass es schon wünschenswert ist, dass es davon weniger gibt. Aber wenn man sich das ansieht, wie hier eigentlich vorgegangen wird, also es gibt zum Beispiel eine Landwirtin, die verlinken wir auch öfter, und sie sagte, das Gute ist, dass selbst die Bauern, die bis gestern noch geglaubt haben, dass wir mit dem Erklären bei den Politikern noch etwas erreichen können, dass die heute doch beginnen zu verstehen, dass es eben nicht so zu sein scheint. Und an anderen Stellen wird verlautbart bei den Landwirten, dass die Bereitschaft, auf die Straße zu gehen, auf einmal riesig anwächst, auch ohne die gesamte Agenda verstanden zu haben. Und vor allem macht sich jetzt in dem Bewusstsein der Landwirte breit, dass wir unsere Bevölkerung nicht mehr ernähren können. Das haben jetzt doch fast alle verstanden, heißt es. Und es wird wohl aber noch ein paar Tage dauern, bis es eine Reaktion gibt, dass viele Landwirte dann auch auf der Matte stehen, weil die sind nämlich gerade dabei, das Getreide zu ernten. Und es gibt so mehrere Portale, wo man die Stimmen der Landwirte nachlesen kann. Da heißt es, in Richtung Bevölkerung wird es jetzt wohl eine riesige Herausforderung werden, das mal zu verstehen und umzusetzen. Und viele werden sich erstmal freuen, dass die Chemie von den Feldern verschwindet. Versteht man auch. Langfristig allerdings muss das auch das Ziel sein. Aber dass das kurzfristig und überstürzt jetzt in weltweitem Hunger enden muss, das muss man vielen Menschen erst einmal erklären.
Es gibt ja nun genügend Möglichkeiten, diese Menschheit zu ernähren. Was ich immer sage, wir sind nicht zu viele, wir sind einfach nur zu blöd. Die Erde ist durchaus in der Lage, 40 Milliarden Menschen oder noch mehr auf dieser Erde satt zu bekommen und zufrieden zu bekommen. Das gibt die Erde her. Übrigens auch mit einem nachhaltigen Konzept, ohne dass die Erde darunter leidet. Das Problem ist, dass unsere Grundannahmen und Prinzipien einfach falsch aufgebaut sind. Und hier geht es darum, es gäbe zum Beispiel Möglichkeiten, die aber von denjenigen behindert werden, die gerade die neue Agenda fahren. Nehmen wir den Urzeitcode, über den wir gesprochen haben. Wir wären in der Lage, eine Pflanzenwelt wie der zu resetten in eine Möglichkeit, man muss es einfach nur einmal ordentlich durchforschen, in welcher Form, wie lange muss ein elektrostatisches Feld eingesetzt werden, um eine Pflanzenart oder einen Samen wieder so zum Keimen zu bringen, dass eine völlig andere Urpflanze sich wieder entwickeln kann, so wie sie früher mal war. All diese Dinge würden dazu führen, dass man selbst in trockenen Gebieten Mais anbauen könnte und so weiter. Diese Dinge liegen alle vor. Man ist aber offenbar nicht daran interessiert und genau hier schließt sich der Kreis.
Ja, das ist dieser Urzeitcode ein Thema, das wahrscheinlich ein Thema der Zukunft sein wird, nämlich der natürliche Great Reset könnte es sein. Und dieses Thema haben wir auch im Kongress, Andreas. Du führst ein Interview mit Daniel Ebner zu diesem Thema, der ja von seinem Vater schon sozusagen als Vorgänger auf dieses weltwichtige Thema aufmerksam gemacht wurde.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass dieses Thema des Urzeitcodes, des Resetten, nämlich der Domestizierung des menschlichen Einflusses zurück auf die Gesetze der Natur, wie sie die Schöpfung vorgesehen hat. So ungefähr kann man sich das in etwa vorstellen, dass das genau der Durchbruch ist für die Menschheit, in eine neue Situation dieser Welt hineinzukommen. Ich bin davon ehrlich gesagt sogar überzeugt, und der Daniel Ebner ist ein hervorragender Mann, der wirklich mit Leib und Seele in der Biologie der Pflanzen richtig zu Hause ist und genau das sauber umsetzen kann. Und dieses Gespräch, ich freue mich wahnsinnig darauf, ist hochgradig interessant.
So, und jetzt kommen wir zu einer weiteren Thematik, die in Zukunft unerwünscht ist von den Milliardären. Also die sagen, ihr sollt nicht mehr fliegen, ihr sollt nicht mehr reisen, alles unerwünscht. Ich meine, sie fliegen weiter mit ihren Jets durch die Gegend und behaupten, dass es nicht so schlimm sei. Aber die Dinge, die Klaus Schwab in seinem Buch Die vierte industrielle Revolution oder auch im Great Reset alle angesprochen hat, die werden jetzt sehr schnell, also in einem doch hoch atemberaubenden Tempo umgesetzt. Und dass ihr nicht mehr reisen sollt, dass wir alle nicht mehr ins Flugzeug steigen sollen, das macht man uns in diesem Sommer sehr deutlich. Zum Beispiel hat die spanische Gewerkschaft jetzt dafür gesorgt, dass Ryanair, also die Fluggesellschaft, einen Monsterstreik durchführen wird, wie die Zeitungen schreiben. Und zwar zwischen dem 8. August und dem 7. Januar 2023 solle jede Woche von Montag bis Donnerstag die Arbeit niedergelegt werden. Das hat ein Sprecher der Gewerkschaft USO mitgeteilt. Und damit solle den Forderungen wie immer nach höheren Löhnen, besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verliehen werden. Und im Juli hatte ja schon das spanische Kabinenpersonal mehrere Tage lang die Arbeit niedergelegt. Es war zu vielfachen Störungen auf spanischen Flughäfen gekommen und damit natürlich auch auf anderen in Europa. Und für diese Pläne war der Billigflieger zunächst erstmal auch auf Nachfrage nicht erreichbar. Das meldet NTV. Andreas, und auch in Frankfurt gibt es einen Warnstreik. Das Bodenpersonal ist von Verdi aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. Und der Flugbetrieb der Lufthansa ist weitgehend lahmgelegt. Der Ausstand hat heute am Morgen begonnen. Streikleiter Marvin Reschinski hat das mitgeteilt. Und Lufthansa hat mal vorsorglich mehr als 1.000 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen und fürchtet natürlich Auswirkungen bis übermorgen, bis Freitag. Und das ist dann der letzte Schultag vor den Sommerferien in Bayern.
Wir wissen doch, dass alle großen Fluggesellschaften durch eine völlig verfehlte Corona-Politik, die angelegt war auf der Grundlage von Hammer and Dance, also quasi einer politischen Agenda folgten, dass diese großen Unternehmen mehr oder weniger alle schwächeln bzw. stark angeschlagen sind. Und ausgerechnet in dieser Phase sind es die Gewerkschaften, die einen weiteren Sargnagel in diese Fluggesellschaften reinschlagen. Das bedeutet, sie fordern ihre eigenen Leute auf, nicht die Gewerkschaften selbst, sondern die führenden Gewerkschafter. Und da muss man sich immer fragen, mit wem sind sie in irgendeiner Form überhaupt in Verbindung? Und wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, ich glaube, da würde man wirklich nervös werden. Denn hier wird ja letztendlich eine Arbeitslosenschar produziert, indem man die Leute aufhetzt, damit das eigene Unternehmen in den Konkurs geht, damit die Leute anschließend auf der Straße stehen. Diese Fragen, diese Zusammenhänge werden leider überhaupt nicht gestellt.
Ja, und dazu kommt das Thema Impfung, Spritze. Denn wir wissen ja, ungeimpfte Piloten und auch das Flugpersonal dürfen vielfach nicht fliegen. Und die Geimpften können es vielfach nicht mehr, weil sie krank geworden sind. Also auch hier wird die Lage nicht besser, sondern verschärft. Aber als ob das nicht ausreichen würde, ist zum Beispiel in Großbritannien die Bahngewerkschaft im Ausstand, beziehungsweise haben sie ihre 40.000 Mitglieder aufgerufen zum Ausstand, beziehungsweise zum Streik. Ich möchte noch ganz kurz eine Zahl hinterherbringen, was diese Flugmeldung angeht, was die Lufthansa Cancellation angeht. 134.000 Passagiere mussten deswegen jetzt ihre Reisepläne ändern oder ganz absagen. So, und in Großbritannien, wie gesagt, da ist es jetzt der Bahnverkehr, da fährt nur noch jeder fünfte Zug derzeit. Man nennt es einen Großstreik, das meldet die FAZ. Und in einigen Gegenden Großbritanniens fielen sämtliche Verbindungen aus. Und die Gewerkschaft RMT warf dem staatlichen Streckennetzbetreiber Network Rail sowie den privaten Bahnunternehmen vor, kein Interesse an einer Einigung zu haben, sondern ihre Drohungen eines Stellenabbaus noch zu verschärfen. Das heißt, die streiten da jetzt, wie das auch üblich ist, und es wird wahrscheinlich auch bei den Fluglinien wieder so sein. In Großbritannien ist es der Verkehrsminister Shapps, der eine Vermittlerrolle abgelehnt hat und sich auf die Seite der Arbeitgeber stellt. Und er verurteilte im Fernsehen bei Sky News die Streiks als militant. Und gemeinsam mit Wirtschaftsminister Kwarteng will Shapps es streikgeschädigten Unternehmen gesetzlich ermöglichen, kurzfristig schlechter bezahlte Zeitarbeitskräfte einzusetzen, um wenigstens strategisch wichtige Infrastrukturen am Laufen zu halten, Andreas. Und aber diese Zeitarbeitskräfte sind ja auch rar geworden. Es weiß ja überhaupt keiner mehr, wo er noch Arbeitskräfte herbekommen soll.
Das stimmt und man ist da natürlich auf der Suche, aber wenn die Hälfte krank ist und die andere Hälfte sich nicht impfen lassen will, dann wird es eben halt kritisch. Interessanterweise versucht man den Menschen mehr oder weniger die Lebensqualität, die Lebenslust auch völlig zu vermiesen. Das ist das, was hintersteht, denn am meisten sind natürlich betroffen die vielen Urlaubsflieger, weil die Menschen eben halt ihren Urlaub einmal im Jahr als das Wichtigste ansehen, egal was man davon zu halten hat, das ist nicht die Frage, weil sie einfach mal ausbrechen müssen aus dem Irrsinn. Die großen Linienflüge sind übrigens nicht davon in dieser Form betroffen, habe ich so festgestellt. Also hier zum Beispiel Deutschland, Kanada hin und her, das läuft momentan noch relativ reibungslos. Also da habe ich mir nichts jetzt zu Ort kommen lassen. Aber wenn ich sehe, dass die Türkei-Flieger, die ganzen Urlaubsflieger nach Spanien und so weiter immer mehr davon betroffen sein werden, nach Spanien zum Beispiel, dann wird es eben halt irgendwann so sein, dass die Menschen sagen, wozu soll ich überhaupt noch wegfliegen? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir selbst haben uns ja auch entschieden, was wollen wir überhaupt noch irgendwo weg? Wir wollen einfach gar nicht mehr. Wenn wir Urlaub haben, haben wir Urlaub und überall kann es schön sein, wenn man es sich schön macht.
Du hast recht. Ich meine, wir sind natürlich schon jetzt ein bisschen ältere Semester. Wir sind viel gereist. Man kann junge Leute verstehen, die die Welt sehen möchten und sagen, Mensch, das ist jetzt blöd. Aber wer aufmerksam drauf schaut, der kann doch Folgendes erkennen. Letztes Jahr und auch vorletztes Jahr durfte man so gut wie nicht fliegen und verreisen wegen der gefährlichen Mikrobe. Dieses Jahr heißt es, ja, die Mikrobenmaßnahmen sind jetzt alle aufgehoben worden. Aber reisen können die leider trotzdem nicht.
2018, 2019 liegt schon Jahrzehnte zurück, wenn man es mal gefühlt mal versucht zu interpretieren. Ich glaube, wir würden wirklich zusammenzucken, wenn wir uns einmal 3 oder 4 Jahre zurückbeamen könnten und könnten noch einmal uns kurz reinfühlen in diese Zeit, wie die Welt war. Ich glaube, wir würden vor Entsetzen die Augen aufreißen, würden sagen, das gibt's doch alles gar nicht, weil dieser Frosch hier langsam erhitzt wird und so funktioniert das Ganze. Und das ist ein so aus meiner Sicht perfides Spiel, wie hier mit den Menschen umgegangen wird, dass einem eigentlich nur noch die Spucke wegbleibt.
Ja, vielleicht gar nicht. Vielleicht sollte man einfach die Dinge so nehmen, wie sie sind. Also ich meine, das hat ja keinen Sinn. Der Einzelne wird jetzt gar nichts mehr ändern. Und die Frage ist, soll überhaupt etwas geändert werden? Denn wir befinden uns in diesem Prozess der Transformation, in diesem Great Reset. Und man kann ja auch mit den Entwicklungen gehen, wie du gerade gesagt hast. Für Kinder zum Beispiel, wenn man eine junge Familie hat, ist es egal, ob man sich in den Urlaubsflieger setzt und irgendwo hinfliegt oder ob man zu Hause bleibt, ob man in die Natur geht, wandern geht, ans Wasser fährt. Und einfach das Leben genießt. Hauptsache, man ist anwesend, auch für die Kinder. Man schenkt also seine ganze Aufmerksamkeit den Kindern und der Familie und lässt mal das Handy weg und ist einfach dabei. Das ist der schönste Urlaub für Kinder.
Das denke ich mal auch. Also da ist die Reise mit langer Strapaze eines Anflugs und so weiter meistens wesentlich destruktiver, als wenn man beispielsweise seinen Urlaub schlicht und ergreifend zu Hause macht und man gemeinsam die Familie, das ist ja nun das Fundament einer gesunden Ordnung, wenn man das stattdessen versucht wiederzubeleben, anstatt jetzt irgendwo in einer Fluchtbewegung sich zu befinden. Die Reisen haben ja auch irgendetwas immer mit einer gewissen Flucht zu tun, dass man sagt, ich muss hier mal raus aus meinen 4 Wänden. Ich muss einfach mal weg hier, um dann wieder das nächste Jahr dann durchzuhalten. Genau hier erkennt man doch die Ursachen, die wir eigentlich haben. Warum haben wir eigentlich nicht das Bedürfnis, zu Hause zu sein und dort glücklich und zufrieden, auch die Freiheit zu genießen und die Freizeit, weil wir sonst eben halt das Zuhause dann nur noch mit Arbeit und mit Destruktivität in Verbindung bringen und nicht mehr mit der Schönheit. Deshalb ist es auch so kritisch, getrennt in den Urlaub zu fahren, aus meiner Sicht, weil man dann auch seinen Partner nicht nur im Alltag hat, sondern gemeinsam natürlich auch in der Urlaubszeit dann genießen darf. Und wenn man dann getrennt fliegt, dann lernt man natürlich auch andere Leute kennen, die eben halt auch in diesem Freizeitstatus sind. Und dann kommt man wieder nach Hause und da sitzt der Alte da wieder. Oder wie auch immer so, oh na ja, toll, wunderbar, jetzt kommt der ganz normale Stress wieder. Ja, das sind so die Probleme, die man so durchdenken muss, glaube ich.
Da spricht ein weiser Mensch. Keine Sorge, ich fahre nicht alleine weg.
Na, da habe ich aber Glück gehabt.
Und ich erst. So, ihr Lieben, weiter geht es mit einer Meldung, die aufhorchen lässt. Sie ist jetzt vor einer Stunde oder so aktuell erschienen. Und zwar hat deine Lieblingsaußenministerin Annalena Baerbock, Andreas, da haben wir gestern ein Video eingestellt, ne? Hast du das gesehen? Da ist sie in einer Fernsehsendung, ich glaube beim WDR gewesen. Und wir hatten gedacht, dass sie doch jetzt in ihren Ausbildungen rhetorisch einfach sicherer gemacht wurde. Da ist sie völlig abgeschmiert.
Also ich habe selten so etwas Peinliches zum Fremdschämen gesehen und mir schoss durch den Kopf, als man neulich darüber diskutiert hatte, dass Herr Lavrov gegangen ist dann, weil Frau Baerbock noch eine Rede halten wollte, auf irgendeinem Gipfel war es und alle waren ganz entsetzt, wie er denn gehen konnte, wenn die Bundesaußenministerin eben spricht. Und ich habe dann nur gedacht, ja, warum soll er denn nicht gehen? Warum soll er sich das Gestammel noch anhören? Es tut mir leid. Frau Baerbock braucht man einfach nicht beleidigen. Man muss ja nur ein Mikrofon vor das Gesicht halten und sie reden lassen und das reinstellen in YouTube, dann ist sie beleidigt genug. Es ist wirklich unglaublich, was uns hier präsentiert wird als Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland. Also ich bin wirklich fassungslos.
Also diese Aufnahme war heftig. Da haben aber auch zwei Journalistinnen, die ziemlich tough erschienen, haben sie so richtig zwischengenommen und haben ihr natürlich auch Fragen gestellt, die sie so ein bisschen in die Bredouille gebracht haben. Also zum Beispiel, wo ist denn jetzt die Turbine? Was ist denn jetzt damit? Und dann kam natürlich ein ziemlicher Eiertanz, der aber von allen aufgeführt wird, was die Turbine angeht. Also auch Herr Habeck eiert, auch die russische Regierung eiert herum. Da weiß man sowieso nicht, was Tacho ist.
Ich fand das sehr gut, weil ich habe das im Vergleich mal gesehen mit deiner Kerner-Sendung. Und da muss ich dir jetzt ein großes Lob aussprechen, auch wenn du das gar nicht magst auf diesem Wege. Aber ich habe gesehen, dass da drei Leute und der Kerner gemeinsam auf dich eingeprügelt haben. Das war so eine Art Gericht, was man sich vorstellte. Und wenn ich gesehen habe, mit welcher Ruhe und Klarheit du argumentiert hast, fehlerfreie Sätze gebildet hast, voller Selbstbewusstsein und letztendlich als einziger Sieger herausgegangen bist und vier Leute dort zurückgeblieben sind, die einfach nur noch als Quarkröhren ins Gedächtnis der Zuschauer eingebrannt wurden. Und jetzt sah ich im Prinzip die Frau Baerbock, und die hat eine andere Position als du. Die war keine Moderatorin einer Sendung oder von mehreren Sendungen oder der Tagesschau, sondern sie ist die Bundesaußenministerin. Und sie lässt sich dann von zwei Frauen, die mir, also das gebe ich gerne zu, übrigens auch absolut unsympathisch waren, aber das ist nur meine persönliche Meinung, aber das ist eben halt so, wie es ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Frau Baerbock ist regelrecht rhetorisch kollabiert. Da blieb überhaupt nichts mehr übrig. Also sie hätte lieber gar nichts gesagt und wäre dann rausgegangen, dann wäre der Skandal weitaus geringer gewesen.
Wir werden dieses Video nochmal einstellen heute im Laufe des Tages, damit ihr das auch findet. Denn es ist fast aus meiner Sicht historisch, was da passiert ist. Okay, und was hat Frau Baerbock jetzt gemacht? Mit was hat sie auf sich aufmerksam gemacht? Das meldet der österreichische Express. Sie hat, ohne die Regierung in Wien zu informieren, eine Truppenstationierung vorbereitet und den Aufbau von Raketenstellungen in direkter Nähe von Österreichs Ostgrenze. Und zwar soll die Bundeswehr Patriot-Raketensysteme in der Slowakei positionieren, damit unser östliches Nachbarland, wie es hier heißt, offenbar vor russischen Reaktionen auf die massiven Waffenlieferungen der Regierung in Bratislava an die Ukraine besser geschützt sei. Und diese deutschen Patriot-Raketen haben eine Reichweite von 68 Kilometern und könnten somit von slowakischem Staatsgebiet aus auch über weiten Teilen des Ostens Österreichs Kampfjets ins Ziel nehmen und vernichten.
Man muss sich mal vorstellen, worüber wir hier sprechen. Wir leben in einer Zeit, wo es wirklich an allen Kanten brennt. Und dann wird unter der Leitung des Bundesaußenministeriums, das ist natürlich nicht Frau Baerbock, die das entschieden hat. Also wenn man da nochmal auf die rhetorischen Fähigkeiten zurückkommt, dann gehe ich davon aus, dass da auch keine Entscheidungsfähigkeiten in der Form da sind, dass solche brisanten Entscheidungen gefällt werden, sondern die werden angeordnet. Und das gehört dann eben halt dazu, dass man dann aus der NATO-Struktur der Hauptzentrale, und das ist das Pentagon, dass dort eben halt die Entscheidungen getroffen werden, Deutschland mehr in diese Kriegswirren reinzuziehen, Slowakei reinzuziehen, Österreich reinzuziehen, also Europa als neuen Kriegsherd dieser Welt regelrecht zu inszenieren. Und offenbar braucht man dafür auch entsprechendes politisches Personal. Und mit Frau Baerbock sind wir da an der Stelle relativ gut bestückt, denn ich glaube, sie macht einfach das, was man ihr sagt.
Wir wollen nochmal auf diese Truppenstationierung kommen, also inhaltlich, thematisch das nochmal ein bisschen näher betrachten. Das ist natürlich jetzt ein weiterer Affront gegen Russland und könnte die Eskalation zwischen Berlin und Russland weiter verschärfen. Warum diese ganze Patriot-Aktion so schnell über die Bühne gehen muss, heißt es hier in dem Artikel, kann damit zusammenhängen, dass die Slowakei ihre MiG-29 Kampfjets der Ukraine übergibt und somit einen fast ungeschützten Luftraum dringend absichern müsse. Und Frau Baerbock hat bei ihrem aktuellen Besuch in Bratislava dazu geäußert, wörtlich: Die Patriots werden so lange bleiben, wie ihr sie hier in der Slowakei braucht. Das ist keine Eintagsfliege, sondern das ist gelebte Solidarität. Wir sind zusammen auch bei dieser Sicherheitsfrage. Dem bösen Ivan wird's nicht freuen.
Naja, man erkennt natürlich sehr deutlich, dass wir hier eine Ostfront aufbauen. Wir reden von Finnland, die sollen in die NATO, entsprechend mit militärischen Unterstützung der USA. Wir reden von Schweden, die wollen auch in die NATO, ebenfalls mit entsprechender Unterstützung der USA. Wir sprechen von Litauen, einer der wesentlichen baltischen Staaten, und der Suwalki-Gasse, wo plötzlich ein zusätzliches Problem inszeniert wird, indem man Sanktionen anwendet auf das Land Russland, welches eigentlich nur innerhalb von Russland bestimmte Warenaustausche machen will und die man plötzlich unter Sanktionen stellt. Eine völlig irrsinnige Situation. Und auch dort fängt man an, in diesem Fall sogar mit deutschen Soldaten, große Truppen aufzubauen. Das heißt, jetzt kommt die Slowakei dazu. Man merkt regelrecht, wie langsam der Kessel zugemacht wird und an der Flanke gewissermaßen des Intermarium-Konzeptes, das ist, wovon ich immer spreche, Polen und Ukraine. Und Polen und Ukraine sind ja bereits schon komplett unter amerikanischer Steuerung. Das muss man ganz klar sagen. Und jetzt werden die Peripheriestaaten in Richtung Europa dort noch angedockt und haben quasi aus dem hinteren Bereich weitere strategische militärische Möglichkeiten, gegen Russland vorzugehen. Was hier aufgebaut wird, ist aus meiner Sicht eine Frontlinie gegen Russland. Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen, aber es ist umso erschreckender, dass diese Dinge nicht diskutiert werden.
Danke für die Einordnung. Bevor wir jetzt zum EU-Gas-Notfallplan kommen und allen Konsequenzen nicht nur für Deutschland, möchte ich auf eine aktuelle Meldung kommen, die ich auch gerade erst gefunden habe. Sie ist bei Report 24 heute veröffentlicht worden und sie erscheint mir also als eine sehr gelungene Erklärung des politisch korrekten Mainstreams, der jetzt die vielen herztoten Menschen, die auf Bühnen zusammenbrechen, in Live-Shows, bei großen Veranstaltungen oder mitten auf der Straße, junge wie Mittelalte und wie Ältere, sie haben jetzt eine Erklärung gefunden. Ursache für plötzliche Herzattacken. Und das schreiben jetzt tatsächlich in verschiedenen Ländern die Mainstream-Medien. Andreas, und da scheint ein neues Narrativ gerade hochzukommen, auf das man sich hinter verschlossenen Türen geeinigt zu haben scheint. Nämlich, was ist die Ursache für plötzliche Herzattacke bei gesunden Menschen? Sie duschen.
Na, Wunderbar. Also Körperhygiene ist eindeutig eine Grundlage für Herzinfarkte und unmittelbare Bedrohung durch den Tod. Es ist wirklich unfassbar. Um das mal ganz klar zu sagen, als wir im Jahre 2021 mit der Impfarie begonnen haben, mit der mRNA, mit der genetischen Behandlung von Menschen, die unerforscht war und bis zum heutigen Tage ist und die in Massenversuchen niemals getestet und eingesetzt wurden und dann gab es Experten wie Herrn Professor Bhakti, wie Herrn Dr. Wodak und viele, viele andere Spezialisten im Bereich von Immunologie und Virologie und was es dort alles gab. Und da wurden ganz klare Prognosen gestellt, dass ab dem Jahr 2022 ein immer mehr steigendes Massensterben einsetzen wird. Und man hat dort als Grundlage die Impfung zugrunde gelegt. Nun ist interessanterweise genau dieses Buch, wie zum Beispiel von Bhakti, was übrigens in der Bestsellerliste war, auch im Spiegel, in der Spiegel-Bestsellerliste, dass ausgerechnet diese Aussagen damals jetzt nicht herangezogen werden und zu sagen, okay, die haben sich geirrt. Die sterben zwar alles, wie Wodak das gesagt hat und Bhakti auch, aber das liegt jetzt eben halt am Duschen. Das macht man natürlich nicht, sondern man ignoriert tatsächlich wirkliche Möglichkeiten der Ursachen und holt dann irgend so einen Hanebüchen da irgendwo raus aus dem Nichts. Es ist wirklich nicht mehr zu glauben.
Also hier wird aufgeführt, dass zum Beispiel The Daily Express in Großbritannien schreibt, ein plötzlicher Stopp des Blutflusses zum Herzen kann das Organ gefährlich mit Sauerstoff unterversorgen. Also es geht um kaltes Duschen, was wir ja bald sowieso nur noch dürfen. Also damit ist ja dann fast schon Vorsatz. Dann müssen alle sterben. Und hier heißt es weiter, obwohl die ein plötzlicher Stopp des Blutflusses zum Herzen kann das Organ gefährlich mit Sauerstoff unterversorgen, obwohl die Betroffenen noch bei Bewusstsein sind und atmen. Eine Gewohnheit in der Dusche könnte das Auftreten von Symptomen auslösen. Und dann wird im Verlauf das vermeintliche Übel eben genannt, kaltes Duschen. Und wobei nur ein Schwall kalten Wassers bereits genügen soll. Dieser plötzliche Schock, das wird hier erklärt, durch kaltes Wasser führe zur Vasokonstriktion, also einem Verengen der Blutgefäße, was in der Folge selbst für junge und gesunde Menschen lebensgefährlich werden könne. Dann dürfen wir ja gar nicht mehr Tim Höft hier empfehlen, diesen Überlebenskünstler aus Holland, der sagt, duscht kalt, das ist gut für euer Herz-Kreislauf-System. Und bis jetzt hieß es das auch immer. Und dann ist hier auch ein Zitat von der American Heart Association. Das Eintauchen in kaltes Wasser bei heißem Wetter kann selbst bei jungen, fitten und gesunden Menschen zu Herzinfarkten führen. Und dann heißt es weiter, es wird auch zitiert, ein indisches Medium, Times Now News. Und die gehen noch einen Schritt weiter und schreiben, Herzkrankheiten sind seit langem die tödlichsten Killer auf der ganzen Welt. Doch es ist erschreckend, wie die Inzidenz von Herzinfarkten bei gesunden Menschen in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist, besonders seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Mehrere prominente Schauspieler, Sänger und Cricketspieler erlagen der Herz-Kreislauf-Erkrankung, wenn der Blutfluss zum Herzen plötzlich zum Erliegen kommt und das Organ mit Sauerstoff unterversorgt wird. Obwohl dies oft mit Komorbiditäten wie Bluthochdruck, hohem Cholesterinspiegel, schlechten Lebensgewohnheiten und so weiter in Zusammenhang gebracht wird, könnte eine beliebte Duschgewohnheit zu einem erhöhten Risiko für den tödlichen Zustand beitragen. Andreas, damit impliziert man kurzerhand, dass prominente Sportler, wer immer, aufgrund ihrer Duschgewohnheiten verstorben sein könnten.
Ja, also wenn dann der Superstar morgens dann duscht, dann hat er abends, wenn er auf der Bühne steht, dann seinen Schock durch das Duschen und fällt dann zusammen und sein Herz reagiert dann eben halt ein bisschen phlegmatisch, finde ich das. Also ich dusche ja nun auch kalt jeden Morgen, aber ich springe natürlich auch nicht gleich drunter und ich weiß natürlich auch wie jeder normale Mensch, dass wenn man heiße Temperaturen hat, dass man nicht in eiskaltes Wasser springt. Das weiß man, das gehört zum allgemeinen Gedankengut, das weiß jeder eigentlich genau. Deshalb geht man vorsichtig rein und gewöhnt sich an das Wasser. Und wenn man dann unter der Dusche steht, dann macht man erst den einen Arm ein bisschen nass, dann den anderen ein bisschen kalt. Und bevor man dann anfängt, sich runterzustellen, spritzt man sich noch ein bisschen Wasser auf die Brust und dann gewöhnt sich der Körper auch daran. Auch das sind ganz normale Vorgänge. Es ist da wirklich nicht zu fassen, was für einen Blödsinn man uns hier versucht zu erzählen. Zumal nicht mit einer einzigen Frage gestellt wird, warum ist das Problem jetzt entstanden, seit es die Impfung gibt? Denn es hat ja 2020 das Coronavirus auch gegeben und keine Impfung. Und da war nichts. Die Todesfallraten sind ja interessanterweise nicht mit Auftreten des Virus höher geworden, sondern in dem Moment, als die Impfung dagegen eingesetzt wird. Das ist kein Beweis dafür, dass die Impfung die Ursache ist, aber ein Indiz dafür, dass es die Ursache sein könnte. Aber die Frage wird definitiv nicht gestellt, umgangen. Und das bedeutet natürlich, dass man diese Frage nicht stellen darf. Denn wir wissen, wie die Medien funktionieren und wir wissen ja auch, wie die Medien finanziert werden und welche Pharmaindustrie, WHO und deren Philanthropen dahinter stehen. Und so schließt sich der Kreis.
Wir können jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen beobachten, wie dieses Narrativ sich über die ganze Welt hinweg bewegt. Es waren ja gerade schon verschiedene Länder, die wir hier zitiert haben. Und das wird sich sicherlich auch ganz schnell im deutschen Mainstream niederschlagen. Und ich weiß, dann werden die Leute gar nicht mehr duschen, Andreas, weil Warmduschen geht nicht. Das sagt Herr Habeck, das wird abgeschafft. Er ist auch kein Warmduscher mehr, sagt er. Und Kaltduschen, was die einzige Möglichkeit noch ist, ist jetzt lebensgefährlich. Also wäscht man sich nicht mehr.
Ja, so ist es. Also kein Warmduscher, kein Beckenrandschwimmer, kein Brötchen über der Spüle aufschneider. Nein, das wollen wir alles nicht sein. Wir wollen ja echte Menschen sein. Ich will ein echter Mann sein. Ich möchte gerne unter der kalten Dusche stehen weiterhin, aber ich möchte auch warm danach duschen. Wir sitzen hier in einer Diskussion, die einfach überhaupt nicht mehr, die kann man wirklich nur noch mit Lächeln, kann man sie begleiten und einfach nicht mehr ernst nehmen. Das Schlimme ist, dass diese Leute, die diesen Unsinn erzählen, sehr teuer bezahlt werden. Und das auf Kosten letztlich immer wieder der Steuerzahler, die es erarbeiten müssen.
Und das ist etwas, was einen dann wütend macht. Ja. Also sollte man am besten darüber auch nicht mehr nachdenken, sondern einfach sein Leben leben und die Dinge an sich vorbeiziehen lassen, soweit es überhaupt nur geht. Wir haben am Montag hier gesprochen über den Gasnotfallplan der Europäischen Union. Und Ursula von der Leyen und ihre Getreuen haben also ordentlich versucht, irgendwie den Wind aus den Segeln der erbosten Länder zu nehmen. Denn 12 von 27 EU-Ländern waren nicht für diesen Gasnotfallplan, der nämlich vorsieht, dass sie ihren Gasverbrauch um 15% senken müssen. Und merkwürdigerweise ist dieser Plan 2 Tage später denn trotzdem beschlossen worden. Das ist sehr spannend und erschließt sich zunächst nicht, wie Frau von der Leyen die Vertreter dieser 12 Länder beruhigen konnte. Also, um es kurz zu machen, ab 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 sieht dieser Plan vor, dass der nationale Konsum in allen 27 Ländern um 15%, also der gesamte Energieverbrauch, um 15% gesenkt werden muss. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei weitreichenden Versorgungsengpässen einen Unionsalarm auszulösen und verbindliche Einsparziele vorzugeben. Da schüttelt man sich schon, wenn man es hört. Und im Vergleich zu den Planen der EU-Kommission sind dafür deutlich mehr Ausnahmemöglichkeiten jetzt vorgesehen. Und das scheint das Instrument gewesen zu sein, um auch die letzten Hürden für diese Einführung des verbindlichen Planes hinzubekommen.
Das liegt auf der Hand, wenn man sagt nach dem Motto, wir legen fest, dass jeder sich an diese 15% Sparmaßnahmen zu erhalten hat, aber Ausnahmen bestehen dann, wenn etwas dagegen spricht zum Beispiel. Also besondere Situationen, die nicht näher definiert sind. Und das kann jeder unterschreiben, weil jeder so eine Situation jederzeit hervorrufen kann und kann sagen, ist halt so. Und damit ist das Papier eben halt das Geld nicht wert, auf dem es steht.
Wir hatten ja kurz nach unserem Podcast am Montag dann die Information bekommen, dass Russland tatsächlich von 40% auf 20% die Gaslieferungen über Nord Stream 1 gesenkt habe. Die Argumentation war, dass die Gasturbine nicht, die Energieturbine nicht da sei. Es ist ja dieser Eiertanz um die Turbine und keiner weiß wirklich, was da wirklich los ist. Wir hatten einen O-Ton vorgelesen von Wladimir Putin, der versucht hatte, das sachlich darzustellen. Ob das stimmt, können wir nicht sagen. Wir wissen nur, dass die andere Seite, der Westen, genau das Gegenteil sagt. Und wir haben also nicht nur einen Gas, sondern auch einen Argumentationskrieg.
Also der Westen sagt gar nicht das Gegenteil. Putin hat im Detail erklärt, wie die Zusammenhänge mit dieser Turbine sind. Ganz genau, wo was liegt, welche Formulare fehlen, was genau nicht stimmt und was das Problem ist. Und der Westen hat jetzt nicht dagegen reagiert, indem sie gesagt haben, die und die Faktoren sind falsch, weil sie sind nämlich folgendermaßen, sondern sie haben mehr oder weniger nur gesagt, stimmt ja alles gar nicht. Das ist ja nur Strategie, das ist nur Politik und er setzt Gas als Waffe ein. Das heißt, es gab keine Argumentation einer Widerlegung, sondern mehr oder weniger die üblichen Narrative. Da gibt es einen Bösen und der regelt das eben halt nach seiner Fasson und damit war es das. Wenn es einen logischen Austausch gäbe, könnte man das ja auch beurteilen. So haben wir aber nur eine Aussage und können es damit natürlich nicht beurteilen.
Also ich möchte euch ganz kurz sagen, was sieht dieser vereinbarte Plan vor? Ein 15%-Ziel, das auf Freiwilligkeit beruht. Wie es erreicht werden soll, bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Andreas, mir kommt das so vor, als ob die jetzt irgendwas beschließen wollten, nur um etwas zu beschließen und zu verkünden. Denn wenn ich hier höre, dass der vereinbarte Plan auf Freiwilligkeit setzt und wie es erreicht werden soll, das bleibt den einzelnen Staaten überlassen, dann ist das eigentlich null und nichtig.
So ist es. Also freiwillige Abkommen sind sowas wie Absichtserklärungen. Wir haben vor, in Zukunft in Frieden miteinander umzugehen, uns zu respektieren und so weiter. Das kann jeder unterschreiben, weil was man vorhat und was man letztendlich macht, das sind zweierlei Dinge. Nein, die EU fliegt gerade auseinander. Und zwar in diesem Augenblick, genau so ist es. Und jetzt muss man irgendwie eine Art Erfolg verkünden, indem man gesagt hat, ja, wir haben uns hier alle geeinigt. Es ist doch völlig durchsichtig, was da läuft.
Sie sagen ja auch, es wurden auch einige ausgespart, die jetzt nicht Gas sparen sollen, wie zum Beispiel Zypern, Malta und Irland, die ohnehin nicht mit dem zentraleuropäischen Gasnetz verbunden sind. Also die sind da einfach mal locker ausgeklammert worden, was ja wahrscheinlich auch gerecht ist. Und bei anderen Ländern sollen zum Beispiel Anstrengungen zur Einspeicherung von Gas, eine drohende Stromkrise und der Verbrauch von Gas als Rohstoff, etwa zur Erzeugung von Düngemitteln für die Lebensmittelproduktion, die verpflichtende Einsparmenge reduzieren können.
Ich kann es nur noch hinnehmen.
Und Herr Habeck hat sich dazu auch geäußert. Der soll übrigens der beliebteste Politiker in Deutschland sein. Und man sieht ihn eigentlich jetzt schon als Kanzler. Bist du auch dabei?
Ja, natürlich. Also Habeck als Kanzler, wunderbar. Nein, man kann hier wirklich nur erst einmal davon ausgehen, also ich zumindest gehe davon aus, dass ich diese Zahlen erst einmal überprüfen würde, wie die zustande gekommen sind. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn ich schon eine Meinung habe von den Menschen insgesamt, besonders der Mitläufer, die nicht wirklich ganz hoch anzuordnen ist. Leider ist es so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen so trübe sind in ihren Gedanken, dass sie da rein diesen Personenkult auf dieser Ebene fahren. Es sind viele, aber bei weitem nicht alle.
Und Deutschland ist ja in dieser Diskussion um diesen EU-Notfallplan schwer angekarrt worden, denn es hieß von vielen Ländern, das soll eigentlich nur das strauchelnde Deutschland retten, dieser Gasnotfallplan. Herr Habeck hat dem widersprochen und hat gesagt, das sei ein mittelosteuropäisches Problem. Man habe sich zu lange einfach zu blind auf das günstige, billige und ewig fließende russische Gas verlassen. Und Herr Habeck setzt noch einen obendrauf. Wie immer soll Deutschland allen vorangehen. Und er sagt, Deutschland wird die 15% noch übertreffen. Er sagt, in der Tat für einige Länder und für Deutschland würde er das aussagen, auch sagen, sollten wir versuchen, besser zu werden. Also vielleicht schafft man das ja wirklich, indem man als Bürger gar nicht mehr duscht.
Mir fällt dabei ein, dass er irgendwann gesagt hat, dass er das Kotzen bekommt, wenn jemand von Vaterland spricht und von Heimat spricht und von seinem Volk spricht. Er ist auf dieses Volk, was er offenbar verachtet, weil er alle Völker verachtet, weil er sagt, es gibt gar keine Völker. Damit ist er hier in einer Situation, dass er natürlich gerne mehr oder weniger sagt, mir sind die Menschen schlicht und ergreifend egal. Und er führt aus meiner Sicht mittlerweile einen Kampf als Superminister gegen die eigenen Menschen im eigenen Land. Man muss es sich wirklich mal vor Augen führen.
Ganz schnell noch zum Schluss über diesen Gasnotfallplan. Der ist also noch nicht formell beschlossen. Dazu ist noch ein schriftliches Verfahren nötig. Das soll nach Angaben der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft innerhalb der kommenden Tage abgeschlossen werden. Und anders als von der EU-Kommission vorgesehen, soll dieser Plan nicht für 2 Jahre, sondern zunächst nur für 1 Jahr gelten. Also man merkt, es wackelt an allen Enden und bröckelt auch. Und es scheint tatsächlich so ein vorgeschobenes Manöver zu sein, dass man das Gesicht irgendwie noch wahren kann. Herr Habeck erwartet übrigens, dass Putins Hebel weiter rumgelegt wird und dass aus diesen 20%, die da noch fließen, demnächst 0 werden. Andreas, und damit würde sich ja genau bestätigen, das, was deine Informanten dir schon vor über einem Jahr gesagt haben, als sie zum ersten Mal die Vokabel benutzten, Empty Gas in Deutschland.
Naja, es geht um die Operation Sunrise. Und Sunrise ist, wie gesagt, der Begriff, unter der die Kapitulation Deutschlands im Jahre 1945 im Zweiten Weltkrieg gelaufen ist. Und diese Kapitulation, die passt natürlich unmittelbar zu diesem sogenannten Morgenthau-Plan, zur sogenannten Deindustrialisierung. Und in diesen entsprechenden Fachgremien der Bundesregierung, dieser sogenannten Expertenboards, die es gibt, da spricht man auch intern von einem sogenannten Abendthau-Plan, also quasi als Alternative dazu. Und somit passt das Ganze natürlich hier ins Narrativ.
Und es heißt immer wieder nur, und das ist das Einzige, was man empfehlen kann, dass jeder versucht, so gut es geht, sich vorzubereiten auf das, was kommt. Wir können alle nur beten, dass der Winter in Mitteleuropa nicht zu kalt wird und dass man irgendwie Maßnahmen findet, um über diese Runden zu kommen. Es wird tatsächlich so sein wie früher, die gute alte Stube ist beheizt. Wohl dem, der Öfen hat, Holzöfen oder Kohleöfen und irgendwie über die Runden kommt oder eben Notstromaggregate und natürlich auch alles andere. Denn wenn es zu einem Blackout kommt, und das scheint ja der Fall zu sein, dann ja, Gnade uns. Andreas, die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die haben ein hochinteressantes Interview geführt mit dem österreichischen Blackout-Experten Sauruck. Und dort werden exakt die Zusammenhänge bestätigt, die du auch im letzten Podcast aufgrund deiner Informanten dargestellt hast. Ganz konkret schauen wir nach Süddeutschland und Bayern und auch Baden-Württemberg scheinen mehr als betroffen zu sein. Und Herr Söder hat sich ja auch nervös gezeigt, während der Herr Kretschmer jetzt in einer Pressekonferenz vorgeschlagen hat, dass jeder ein Energiebüchle führen möge.
Ja, es ist leider so. Es bestätigt sich immer mehr und mehr. Wir haben ja darüber gesprochen im letzten Podcast, dass vor allem Bayern, aber auch Baden-Württemberg ein ernstes Problem haben. Und das ist offenbar nicht mehr zu lösen laut den Expertenkreisen, außer man würde jetzt Nord Stream 2 öffnen. Und die Risikoabschätzung für die Industrie in den Postleitzahlgebieten, ich sprach darüber, 7, 8 und 9, diese Postleitzahlgebiete, ist laut unseren Informanten aus den internen Regierungskreisen in Berlin absolut verheerend. Und die Panik ist jetzt auch zu spüren. Und jetzt mischen mittlerweile auch bayerische Staatssekretäre in diesen besagten Krisenboards mit. Und Ministerpräsident Söder möchte da täglich informiert werden. Söder hat gerade da reingebracht, ich weiß nicht, was das ist hier, das ist so eine Art Twitter oder sowas. Da sagt er zum Beispiel, gleiches Niveau für alle, die Gasspeicher für Bayern dürfen nicht weniger befüllt sein als der Bundesdurchschnitt. Und er fordert natürlich jetzt in diesem Fall auch auf, die Bundesregierung in Berlin dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt. Das heißt, er muss sich jetzt schon für Bayern einsetzen und das bestätigt genau das, was wir sagen. Außerdem, in den Fachkreisen der Experten geht man davon aus, dass gerade die Region München einen definitiven Blackout bekommen wird. Und zwar aus dem Grunde, dass man das AKW Isar 2 abschalten will. Sollte das passieren, wird es dort zu einem definitiven Blackout kommen. So sagen es die Expertenkreise und die Experten bereiten sich auch auf das Allerschlimmste vor. Also wir bleiben da dran und informieren natürlich euch sofort, wenn wir neue Infos von unseren Informanten bekommen. Aber da kennt ihr uns ja.
Also Andreas, wenn sich die Lage jetzt so dramatisch zuspitzt, da stellt sich die Frage, wie man jetzt dagegen vorgehen will. Da sind ja nicht nur politische Ideologen am Werk. Was sagen denn die Fachleute dazu? Also bei denen müsste es ja langsam richtig klingeln.
Eigentlich ja. Also durch die massiven Ablenkungen, die man ja fährt, das ist der drohende Weltkrieg oder neue Viren, dazu kommt natürlich die Endzeitsekte, der Klimahysteriker und so weiter, da werden die Relevanten einer geordneten Überlebensstrategie gar nicht größer diskutiert, geschweige denn die Grundsatzfragen, die man völlig aus dem, wie man die völlig aus dem Ruder gelaufene Welt, die wir ja nun haben, in eine wirklich gesunde Struktur überführen könnte, denn das wäre ja schon notwendig. Wir sprachen ja darüber, wie wichtig die Gaskraftwerke gerade für die Aussteuerung der Energiespitzen sind. Das ist wichtig, gerade die kurzfristigen Stromschwankungen, die sind bei Wind- und Photovoltaik-Stromproduktion der größte Risikofaktor. Also die Grundlage des Stroms über Kohle und über Atomkraft beispielsweise ist nicht das Hauptproblem, das einzige Hauptproblem, sondern eben auch die schnelle Reaktion auf zu schnelle Entnahmeunterschiede. Und des Weiteren ist auch die Grundversorgung allerdings äußerst kritisch geworden, weil zum Beispiel Frankreich, wissen wir ja auch, haben wir drüber gesprochen, mehr als die Hälfte seiner Kernkraftwerke abgestellt hat und nun sogar zum Stromimporteur geworden ist. Vorher haben sie den Strom exportiert. Deutschland hat sich immer darauf verlassen. Wenn dann die Stromspitzen war, haben sie von Frankreich aus den Strom viel zu teuer bekommen, aber sie haben ihn wenigstens bekommen. Jetzt importiert Frankreich selbst. Angeblich sind das Wartungs- und Sicherheitsgründe, die da genannt werden. Und man fragt sich wirklich, was dahinter stehen soll. Denn die Situation der Wartung, die gab es ja schon immer. Das ist ja nicht neu. Atomkraftwerke müssen regelmäßig gewartet werden. Und Wärmesommer haben wir auch regelmäßig.
Tja, irgendwie ist es immer nur noch das Gefühl, dass hier der Vorsatz zum Missverständnis und der Vorsatz zur absoluten Megakrise die Regie führt. Naja, Andreas, und jetzt haben wir diese brütende Hitze, Dürre, überall brennt es, die Pegelstände der Flüsse sinken, wodurch natürlich auch die Wasserkraftwerke schwächeln. Die Kühlung der AKWs sind doch auch betroffen.
Ja, das stimmt ja alles, aber das Problem ist alles nicht neu, sondern seit vielen Jahrzehnten bekannt und Normalität. Also man weiß es, dass das Wasser wenig ist im Sommer, dass die Flussstände runtergehen. Man weiß auch, dass die Temperatur beispielsweise des Wassers in den Flüssen eben halt tatsächlich zunimmt und die Kühlung damit bei den Kernkraftwerken entsprechend eingeschränkt wird. Alles nicht neu. Man kann es drehen, wie man will. Man braucht die Gaskraftwerke und ohne diese lässt sich das Risiko nicht eindämmen. Und da sind wir dann wieder beim Thema.
Ja, und wir sprechen hier die ganze Zeit über Empty-Gas, über eine Gasmangellage, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Alles ja wegen des Ukraine-Krieges und des bösen Russen, während ja Nord Stream 2 voll ist, aber nicht angemacht werden darf. Wir sprechen über Rationierungen auch für die Großverbraucher, für die Industrie, für die großen Produktionsstätten. Und das hätte ja alles verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und jetzt gibt es Diskussionen, Und das ist dann, steht dem eigentlich diametral entgegen, dass die Gasspeicherstände inzwischen wieder relativ gut gefüllt sein sollen, wenn auch immer noch unter dem Niveau der Vorjahre.
Ja, lauter Widersprüche, die im Moment zirkulieren. Das Gas ist überlebenswichtig für die Wirtschaft und die Versorgung der Menschen in unserer Zeitqualität, nämlich des Systems, in dem wir sind. Wir haben es ja nicht mal eben aufgebaut und eben wieder runter, sondern das ist ein Vorgang über Jahrhunderte im Rahmen der industriellen Revolution entstanden. Das kann man nicht alles abschalten. Veränderung dieser Architektur bräuchte natürlich Jahrzehnte. Unsere politischen Darsteller allerdings, also die Politiker, sind allerdings selbst mit, aus meiner Sicht, keiner hohen Kompetenz gesegnet. Und somit ist man offenbar nicht in der Lage, eine entsprechende Kompensation dieser Fehlstellung, nämlich dieses Sachverstands, durch echte Fachleute hinzubekommen. Da die politische Kaste aus meiner Sicht nicht einmal fähig ist, die kompetenten Experten überhaupt zu erkennen und entsprechend einzusetzen. Und deshalb sitzen so viele Ideologen und Schreibtischtäter an den Schalthebeln und keine Fachleute aus der Praxis. Aber zurück zu deiner Frage. Der Durchschnittswert der Speicherstände sagt wenig darüber aus, wie sicher die Gasversorgung ist. Denn diese Speicher sind nicht, wie man das kennt aus dem privaten Bereich, dass man den leer macht und dann wird er wieder voll gemacht, sondern das sind Puffer. Es muss so oder so permanent das Gas fließen. Wichtig ist, wo der volle Speicher übrigens steht und wo der Verbraucher ist. Haben wir gerade drüber gesprochen, über diesen großen Speicher in Haidach. Und ob das Gas in ausreichender Menge überhaupt vom Speicher zum Verbraucher transportiert werden kann. Und hier kommt wieder diese kritische Lage, vor allem in Süddeutschland. Der große Speicher, nämlich in dem österreichischen Haidach, der bislang von Gazprom betrieben wurde, der entsprechende Speicher ist fast leer. Davon hängen aber die bayerischen Chemie- und anderen Unternehmen ab, das sogenannte Chemiedreieck.
Und das heißt, wir haben ja hier schon öfter auch die Industrievertreter zitiert, die sich große Sorgen machen, dass wenn das Gas nicht da ist, dass sie aufhören müssen. Also nicht reduzieren, sondern zack, aus, Bude abschließen, fertig ist. Was das dann zur Folge hat, wir haben neulich gehört von einem der Vertreter, dass es bis zu 6 Millionen Arbeitsplätze sein werden, die dann sozusagen mit einem Schlag weg sind. Und wir sehen also nach dem, was du jetzt hier geschildert hast, nach wie vor die Situation, dass die Privatverbraucher und die Unternehmer in Süddeutschland, vor allem Bayern, aber auch Baden-Württemberg, besonders gefährdet sind.
Ja, und nicht nur das, die chemische Industrie zum Beispiel, die produziert, und das ist wichtig, dass man die Komplexität wirklich versteht, die produzieren in der Chemieindustrie viele Vorläuferstoffe für die Bereiche zum Beispiel wie Pharmazie, Lebensmittelproduktion, Verpackungsmaterialien und so weiter. Also die Chance ist groß, dass sich eine Störung in der Logistik in weitere Bereiche der Wirtschaft dann fortpflanzt und dann zum Kollaps ganzer Versorgungsketten führt. Und wir werden ja nicht müde, darüber zu berichten.
Dieser Energieexperte Sauruck, der spricht in diesem besagten Interview bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten ganz deutlich von der Rationierung des Stroms. Und damit sieht er das Gesamtsystem der kritischen Infrastrukturen als immer instabiler an. Und seiner Meinung nach wird die Blackout-Gefahr immer größer. Jetzt ist die Frage, und diese Frage wurde in dem Interview ja auch gestellt, und da ist man noch von 40% der Maximalkapazität ausgegangen. Das hat sich ja jetzt wieder verändert. Also würde das Gas denn im Winter reichen, wenn Russland über Nord Stream 1 20% der Maximalkapazität liefert und die Gasmengen nicht mehr kürzen würde?
Das Problem tritt sogar ein, wenn er nur bei 40% bleiben würde. Also das Problem sehe ich da, dass man sich die Lage trotz der dramatischen Lage schlicht und ergreifend schönredet und man offen darüber spricht, dass man auf einen milden Winter hofft. Denn dann könnte es eventuell irgendwie klappen. Meine Lieblingsvokabel, wir kriegen das schon irgendwie hin. Entweder man kriegt es hin oder man kriegt es nicht hin. Irgendwie ist eine Vokabel, die sollte jeder erst einmal streichen. Aber was ist das denn für eine schwachsinnige Krisenvorsorge? Eine seriöse Krisenpolitik, die muss doch laufen, dass ich vom Worst Case ausgehe und alle, ausnahmslos alle Eventualitäten einkalkuliere. Und wenn ich die alle kalkuliert habe und mir nichts mehr einfällt, was noch passieren könnte, dann bleibt immer noch das berühmte Restrisiko. Und was wir hier haben, ist also kein Restrisiko, was diskutiert wird, sondern ein bewusstes, kalkuliertes Risiko auf Kosten der Menschen. Und diese derzeitige Politik, die kann ich nur als seriös, unseriös und inkompetent natürlich ansehen. Also für mich eine klare Sache.
Ja, und die Gefahren eben, was passiert in einem Winter, wenn private Verbraucher, wie eben auch die großen Wirtschaftsstandorte sparen müssen, das ist alles gar nicht abzusehen. Und es gibt ja auch einige Manager aus der Energiebranche, die haben noch letztes Jahr im Herbst haben sie einen Blackout für völlig unwahrscheinlich erklärt, als da schon lange eigentlich auch in den freien Medien berichtet wurde. Auch der Chef des größten Energieversorgers E.ON, der hat gesagt, nee, also wir sind safe. Das hat sich nun gründlich geändert. Aber die Entscheider, was ist das, Andreas? Müssen die diese Überzeugung äußern, um die Menschen zu beruhigen? Denn die scheinen jedenfalls offiziell der Meinung zu sein, dass sie im Zweifel über absichtliche Abschaltungen von ganzen Regionen die Stromversorgung retten könnten, ohne auf die Folgen zu schauen.
Das Problem, was man hier erkennen kann, ist, dass die Manager nicht unbedingt Fachleute aus der Praxis sind. Und wir sehen ja, wie Vorstände von Autokonzernen plötzlich eine Bank managen sollen. Oder ein paar Monate später sind sie dann Vorstand bei der Post und sollen sie umgestalten. Oder kurz darauf einen Flughafenbau verantwortlich planen. Das heißt, diese Manager, die sind ja irgendwie in allen Seiten einsetzbar. Mit anderen Worten, sie sind keine Fachleute von dem, was eigentlich gemacht wird in dem Unternehmen, sondern sie erkennen und managen nur die betriebswirtschaftliche Situation. Und das ist das Problem, nicht nur in der Politik. Man setzt also Personen in höchste Positionen ein, ohne Fachkenntnisse der Branche. Also Papiertiger gewissermaßen. Und solche Figuren sind aus meiner Sicht besser zu steuern, wenn man die Verschwörungstheorie für möglich hält, wie ich das tue, dass ganz andere Personen hinter den Kulissen die Geschicke dieser Infrastrukturen leiten. Und zwar andere als die sichtbaren Politiker und die sogenannten Topmanager. Man kann doch nahezu in allen Unternehmen die normalen Mitarbeiter fragen, wie sie ihr eigenes Management einschätzen. Das Ergebnis ist übrigens vernichtend. Man erkennt sehr wohl den Unsinn, den man in den Chefetagen verzapft. Aber irgendwann hören die praktischen, echten Experten, die sich allerdings in den unteren Rängen eines Betriebes befinden, die hören dann auf, sich für das Unternehmen einzusetzen. Und dann kommt der Dienst nach Vorschrift und man sagt dann einfach, ich kann den Irrsinn einfach nicht mehr ertragen, was hier abläuft, und ziehe mich da zurück. Und dieses Bild, das können wir fast in jeder Branche erkennen. Und wenn man diese Gedanken zulässt, dann versteht man auch die derzeitige Gesamtlage in den Betrieben und in der Politik. Das sind nämlich dieselben Strukturen.
Zurück mal zur Frage, Andreas. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, einen Blackout verhindern zu können?
Naja, also man versucht ja dann immer wieder zu reden, dass es eine kontrollierte Abschaltung gibt und den nennt man dann Brownout, also regional. Das mag im Einzelfall das System retten, aber ein Blackout sicher ausschließen ist komplett unmöglich. Man arbeitet hier nach dem Motto, es ging ja bisher immer gut, warum sollte das jetzt anders sein?
Also das klingt ja jetzt wirklich reichlich naiv, wie du das so sagst. Eigentlich kann man ja gar nicht so unfähig sein, denn wir haben ja inzwischen auch eine völlig andere Versorgungslage.
Doch, man kann so unfähig sein. Man weiß ja nicht einmal, wie die Folgewirkungen von regionalen Flächenabschaltungen überhaupt wären. Der Herr Sauruck spricht von einer Schweizer Sicherheitsverbundsübung im Jahre 2014. Das Ergebnis war, eine längere Stromrationierung ist schlimmer als ein Blackout. Interessant. Grund soll unter anderem der Ausfall dann sein von Kommunikations- und Informationssystemen, die wiederum wichtige Systeme steuern wie Transport, Lagerhaltung oder auch das ganz normale Telefonieren. Also Außerdem kann man viele Anlagen oder Infrastrukturen gar nicht schnell genug runterfahren, wenn eine Stromabschaltung angekündigt wird. Und viele unterschätzen dabei die extreme Vernetzung und die gesamte Komplexität hinter diesen ganzen Strukturen.
Ja, und was kann man jetzt noch tun, um möglichst aus dieser, das ist ja wirklich unkalkulierbare Energiekrise herauszukommen?
Das erste war die Abschaltung der Atomkraftwerke muss natürlich sofort gestoppt werden. Das wäre laut Experten auch möglich. Zweitens, wir müssen die Kohlekraftwerke wieder in Gang setzen. Das ist leider so. Wobei das nicht ganz einfach ist, denn die spezielle Kohle, diese Steinkohle, die man dafür bräuchte, kommt wieder aus Russland. Es gibt zwar auch Kohle dieser Art in Australien und Südamerika, aber das wäre natürlich sehr weit weg, wenn man die herbringen würde noch nach Europa. Und dann müssten sie auch über die entsprechenden Flüsse, entsprechend mit so Schüttgut-Plattschiffen dann in den Flüssen eben weiter transportiert werden. Da gibt es momentan wenig Wasser durch den Sommer, auch das wird schwierig. Es bleibt aus meiner Sicht nur eine einzige wirkliche Möglichkeit offen. Und das ist die Kooperation mit Russland. Es geht nicht anders aus meiner Sicht. Übrigens, wenn es den rot-grünen Politikern wirklich um die Erhaltung der Erde geht, mit den ernsten Umweltproblemen, die sind ja da, von mir aus auch mit der diskutierten sogenannten Klimaerwärmung, dann sollten jetzt die billigen Machterhaltungsinteressen der Politiker und die Eitelkeiten endlich ad acta gelegt werden.
Schöne Idee, glaubst du daran?
Nein, das tue ich nicht. Aber es gibt ja zwei Gruppen in diesem Spiel, die, die es machen und die, die es mit sich machen lassen. Und hier reden wir von allen Mitläufern, die wir in der Politik, den Konzernen und den Menschen im Volk finden.
Alles ziemlich niederschmetternd, aber was sollen die denkenden Menschen denn jetzt machen, also die hier auch im Kanal sind?
So niederschmetternd ist das gar nicht. Ich sage nur vorbereiten, vorbereiten und nochmal vorbereiten. Und im Gottvertrauen bleiben. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das klingt vielleicht so ein bisschen sehr flapsig und auch vielleicht ein bisschen sehr nicht tiefgehend, aber genau so funktionieren nämlich die Gesetze der Natur.
Hast du schön gesagt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Andreas. Ich möchte noch mal auf ein anderes Thema kommen. Also es ist im Prinzip gehört es zum Thema, denn es geht um Gaslieferungen. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die sind ja immer ganz plietsch vorneweg. Die haben einen Artikel heute veröffentlicht mit der Überschrift »Peinliche Kehrtwende. Europäer drängen Afrikaner plötzlich zu Gaslieferungen.« Und da heißt es also, dass die reichen Industriestaaten, hier steht nicht Kolonialisierungsstaaten, aber die haben sich auf dem afrikanischen Kontinent eben diese Peinlichkeit erlaubt. Sie hatten ja noch auf der Klimakonferenz von Glasgow beschlossen, die Finanzierung von fossilen Energieprojekten im Ausland zu stoppen. Und alle westlichen G7-Länder haben den Finanzierungsstopp mitgetragen, welcher ab nächstem Jahr gelten sollte. Der ist jetzt aufgehoben worden. Und das Nachrichtenportal German Foreign Policy berichtet dazu, die Ankündigung rief auf dem afrikanischen Kontinent Unmut hervor, weil sie darauf hinausläuft, keine Erdgasprojekte in Afrika mehr zu fördern, obwohl diese als realistisches Mittel gelten, die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Immerhin sollte man wissen, bis heute verfügen 600 Millionen Menschen in den Ländern Afrikas nicht über Strom. Worüber reden wir hier eigentlich? Der unmittelbare Sprung hin zu Versorgung aus Solar- und Windenergie ist viel zu teuer, gilt auch als unrealistisch, auch weil die wohlhabenden Industriestaaten die nötigen Mittel nämlich verweigern. Und die einst zugesagte Summe von 100 Milliarden US-Dollar im Jahr für die Versorgung der Entwicklungsländer mit erneuerbaren Energien wird bis heute gar nicht bezahlt. Immer wieder ist in Afrika von dem sogenannten grünen Kolonialismus des Westens die Rede. Und jetzt ist es eine andere Situation. Der Krieg Russlands hat alles verändert, die westlichen Staaten und allen vorweg die eifrige EU. Sie haben jetzt weitreichende Sanktionen verhängt gegen Moskau, wie wir alle wissen, wollen sich unabhängig machen von den Energielieferungen aus Moskau. Und um das Ziel nur ansatzweise zu erreichen, werden nun sämtliche potenzielle Förderländer umschmeichelt, heißt es hier in dem Artikel, vor allem die afrikanischen. Und während sich Italien im Kongo um eine Beteiligung an einem großen Gasfeld bemüht, hat Frankreich ein großes Feld vor der mosambikanischen Küste ins Visier genommen, welches der Energiekonzern Total vor einigen Monaten wegen ständiger Angriffe islamistischer Milizen geräumt hatte. Auch Deutschland ist ganz eifrig dabei, hat zuletzt im Senegal sich um Gas bemüht und Berlin will also auch eng mit dem Senegal bei der Erschließung eines Gasfelds vor der westafrikanischen Küste zusammenarbeiten. Das hat dein Lieblingskanzler Scholz Ende Mai ja verkündet, als er den senegalesischen Präsidenten getroffen hatte. Und das sei ein gemeinsames Anliegen, sagte er. Andreas, wenn ich das hier alles zusammenfasse, dann ist ein Begriff, und den nennen die Afrikaner in diesem Kontext auch, glaube ich, nicht ganz falsch, und der heißt Heuchelei.
Heuchelei, grüner Kolonialismus, roter Kolonialismus und letztendlich auch Rassismus. Denn man geht mit diesen Menschen um, quasi wie es gerade so die Tageshaushaltskasse erfordert. Nach dem Motto, wir werden jetzt Afrika grün machen und dann gibt es eben halt weder Gas noch Öl noch sonstige Förderung. Jetzt brauchen wir es plötzlich und dann heißt es, okay, jetzt beuten wir das Land sofort aus und nehmen uns das raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erschrocken darüber, dass auch hier die Medien nicht in irgendeiner Form die rassistischen, diffamierenden Tendenzen gegen Afrika hier deutlich zur Sprache bringen, die von der deutschen führenden Politik hier zum Ausdruck gebracht werden. Das ist Rassismus in Reinkultur, ganz einfach. Aber die Afrikaner lassen sich das aus meiner Sicht nicht mehr gefallen. Afrika ist ein großer und auch vor allem geschundener Kontinent, nämlich vom Westen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich gerne auch mal auf das Buch eingehen möchte. Das wäre für mich jetzt ganz wichtig. Das neue Buch, was in deinem Verlag jetzt rausgekommen ist, heißt Alte Seele Afrika. Und in diesem Buch werden im Prinzip die gesamten Zusammenhänge, nämlich der Kolonialisierung, der Zusammenhänge dieses Umgang mit den Menschen, wir haben oft darüber gesprochen, zum Beispiel in deinem Buch Blutgericht Europa, da geht es auch um Cecil Rhodes und so weiter, auch um diese Dinge, all diese Dinge kommen dort mit rein. Und in diesem Buch wird ganz deutlich mal der Kontinent Afrika aufgearbeitet, ehrlich und gerade aufgearbeitet von einer Afrika-Expertin. Und du wolltest es sagen?
Ja, das ist Ines Stolz, Frau Dr. Ines Stolz, die hat das Buch geschrieben. Sie ist promovierte Umwelt- und Agrarwissenschaftlerin und hat 25 Jahre als Wissenschaftlerin, als Beraterin und Projektleiterin in der internationalen Entwicklungsforschung und auch Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, und zwar im Senegal, in Niger, im Tschad, in Sudan, auf Madagaskar, in Benin, Kamerun, Nigeria, Ghana, Burkina Faso. Und sie ist eine echte Expertin und ihr Buch ist ein echtes Herzensanliegen. Alte Seele Afrika. Untertitel: Wir ernten, was wir säten. Und damit sind wir wieder an einem springenden Punkt, denn sie spricht natürlich auch über historische Zusammenhänge, über die Kolonialisierung, aber sie berichtet auch aus ihrer ganz praktischen Arbeit. Und sie sagt, sie ist mit dieser Arbeit irgendwann zu einer Reisenden zwischen den Welten geworden. Ich habe oft mit ihr gesprochen über ihr Herz, das immer noch in Afrika ist, während sie oft auch wieder in Europa zu tun hat und dort arbeitet. Aber sie sagt, während ihr Hirn noch immer pragmatisch deutsch verschaltet ist, hat sich ihr Herzschlag schon lange mit den afrikanischen Trommeln synchronisiert. Und ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen vor Ort, sowie eben auch die historischen, auch aktuelle Fakten rund um das Thema Entwicklungshilfe in Afrika, das ist Inhalt dieses Buches, und wir haben einige Kapitel ja auch schon gemeinsam gelesen, und da fließen ja nicht selten Tränen.
Ja, sie ist eine Top-Insiderin, die wirklich weiß, wovon sie spricht, jenseits der politischen Korrektheit. Und wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, und wir haben das gemacht, als wir darin gelesen haben auch, um zu erkennen, wie die Vergangenheit war. Und ich habe erstmal gemerkt, wie wenig ich über diesen Kontinent Afrika selber eigentlich noch weiß und wie viel ich da noch Nachholbedarf habe. Daran bin ich jetzt dran. Und vor allem ist es so wichtig, daraus zu erkennen, in welche Richtung wird das jetzt gehen. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu diesem Artikel kommen beispielsweise, dann werden wir mit diesem Wissen aus dem Buch Alte Seele Afrika von Ines Stolz plötzlich ein ganz anderes Bewusstsein bekommen, nämlich das Ganze nicht nur im Weitwinkel, sondern auch im Fokus wirklich fokussieren zu können, im wahrsten Sinne des Wortes eingrenzen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und dann erkennt man plötzlich auch, dass die Hegemonialmacht der Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren entsprechenden Kollegen, möchte ich es mal vor, ich hätte fast Komplizen gesagt, also mit den anderen Staaten, mit denen sie zusammenarbeiten, dass die mittlerweile mehr oder weniger ganz deutlich auch erkannt wurden. Und dieses Spiel, was man da gerade treibt, wir wollen von ihnen Gas und Öl haben und so weiter und werden dafür jetzt auch entsprechend Gelder in die Hand nehmen, um es ihnen dann anschließend zu entnehmen, das haben sie sehr wohl gemerkt. Und das ist so unglaublich spannend. Und ich kann euch dieses Buch auch an der Stelle wirklich nochmal wärmstens empfehlen, weil das erweitert den Horizont, die Weltpolitik auch insgesamt zu verstehen, ungemein.
Ja, wir haben auch, das ist ein spannendes Buch, auch mit Fotos, die Ines Stolz selber dort gemacht hat. Das war eine ganz schöne Aktion, das alles in dieses Buch zu bekommen. Sie unendlich viele Informationen. Und es geht auch viel über Rituale und Traditionen in Afrika. Also sie verbindet wirklich das Innen und das Außen, das auf Afrika ständig eine regierende Faust einwirken lässt. Das verbindet sie auf sehr gekonnte und berührende Weise. Ja, und ich komme mal zu diesem Artikel auch zurück hier von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, die hier nochmal das Portal German Foreign Policy zitieren. Und da heißt es, zu den Doppelstandards der europäischen Mächte haben sich inzwischen eine ganze Reihe führender afrikanischer Politiker geäußert. Da heißt es zum Beispiel vom Präsidenten Nigerias, Muhammadu Buhari, der sagt, wir brauchen langfristige Partnerschaften und nicht Inkonsistenz und Widerspruch. Und dann sagt der Energieminister Äquatorialguineas, Gabriel Obiang Lima, Sie können nicht einfach kommen und sagen, wir brauchen euer Gas, ich kaufe euer Gas und wir bringen es nach Europa. Er sagt, Afrika kann man nicht für kurzfristige Erdgaslieferungen instrumentalisieren. Das sei bevormundend und heuchlerisch. Und auch Carlos Lopez, ein ehemaliger Leiter der UN-Wirtschaftskommission für Afrika, sagt, es sei absolut empörend, den Afrikanern zu sagen, dass sie die Optionen, die vor ihnen liegen, nicht prüfen sollen und zur selben Zeit wegen des russisch-ukrainischen Krieges die Forderung nach Gas für Europa zu beschleunigen. Ja, und Kritiker weisen zudem darauf hin, dass das Erdgas, das nun aus afrikanischen Staaten nach Europa geliefert wird, bei der dringend notwendigen Verbesserung der Versorgung der afrikanischen Bevölkerung wiederum fehlt.
Tja, wir sehen also, dieses Kolonialgehabe hat sich überhaupt nicht verändert. Und das ist das Erschreckende daran. Jetzt gibt es Probleme durch eine selbstgemachte, verfehlte Politik mit all den entsprechenden Strukturen über Corona, über die Krise auch mit Russland, die ja auch mit inszeniert wurde. Wir dürfen das nicht vergessen. Und all diese Probleme, die wir momentan haben. Und jetzt gibt es eben halt den Gaskrieg, den man von westlicher Seite durch Sanktionen eröffnet hat. Jetzt kommt man in eigene Schwierigkeiten. Und was fällt einem dabei auf? Nicht wiederum zu sagen, okay, wir müssen versuchen, unsere Fehler zu korrigieren, die alten Gasflüsse wieder in Gang setzen, sondern wir berufen uns auf unsere alten Kolonialfähigkeiten. Dann beuten wir eben halt den afrikanischen Staat wieder aus wie früher. Also pfui deibel, kann man da nur sagen.
Ja, bist du richtig sauer wieder, ne? Ja, und wir erinnern uns mal an die Mikrobenkrise. Da war es nämlich Afrika gewesen, welches die geringste Impfquote aufzuweisen hatte. Also das heißt, man hat überhaupt sich nicht unterworfen den Bedrängnissen von außen, der Pharma-Lobby der weltweit herrschenden. Und spannenderweise, Ines Stolz hatte auch einiges geschrieben für unsere Seite evahermann.net. Wenn ihr ihren Namen eingebt, könnt ihr das lesen. Ines Stolz, wieder Stolz. Da hatte sie auch darüber berichtet, dass 6 oder 7 afrikanische Präsidenten, die sich eben gegen diesen Impfdruck zur Wehr gesetzt haben, plötzlich aus irgendwelchen Gründen verstorben waren.
Ja, das ist die übliche Methode. Die Afrikaner haben natürlich Erfahrung in Unterdrückungsmechanismen erfahren, in schlimmster Form. Und sie haben daraus gelernt. Und die westliche Welt, die ja zu den Unterdrückern gehörte, die war ja nicht selbst von den Maßnahmen unmittelbar betroffen, sondern sie hat nur davon gehört, dass in sogenannten Drittländern, man hat sie ja in Zahlen eingeteilt, Afrika ist ja nur ein Drittland, weil Deutschland ist ja ein erstes Land oder eben halt Europa. Das ist ja auch schon diese Arroganz, die dahinter steht, die Einordnung der Länder nummeriert in Hierarchien, aber nicht im Sinne einer heiligen Ordnung, sondern von oben nach unten. Du nichts, wir alles. Genau das sind die Probleme und das wird jetzt quasi nach wie vor durchgezogen.
Spannend ist in diesem Zusammenhang, wir hatten es in der letzten Sendung ganz zum Ende, ganz kurz nur angesprochen, deswegen habe ich sie nochmal aufgemacht. Spannend ist jetzt das Kräfteverhältnis weltweit. Wir sprechen öfter davon, dass das westliche System ja mehr und mehr Probleme hat, EU, USA, während die anderen Länder sich mehr und mehr zusammenschließen. Russland, China, Indien, Indonesien ist umgarnt worden von der westlichen Welt, von den G20. Und es ist doch nicht richtig gelungen, dieses auch sehr bevölkerungsreiche Land rüberzuziehen. Da hat Russland offenbar eine andere Arbeit gemacht. Und Herr Lavrov, der Außenminister Russlands, der hatte ja vor kurzem eine Reise nach Afrika unternommen und er hatte bilaterale Beziehungen mit den Ländern weiterhin geknüpft. Und er sagt, also hier hat sich dann ein führendes Mitglied des Forschungszentrums für russisch-afrikanische Beziehungen und Außenpolitik geäußert, arbeitet am Institut für Afrika-Studien der Russischen Akademie der Wissenschaften. Und er ist übrigens auch ehemaliger russischer Botschafter in Mali. Und er heißt Jewgeni Korentsjasow. Und er sagt, Afrika habe sich in letzter Zeit extrem entwickelt, weiterentwickelt. Afrikas Einfluss weltweit wachse. Und daher sei das Interesse der internationalen Gemeinschaft an Afrika gewachsen. Und er nennt jetzt hier das Beispiel, dass die Amerikaner versucht hätten, mit Militärstützpunkten dort Fuß zu fassen, aber die Afrikaner sich bislang geweigert hätten, sie auf ihrem Kontinent zu akzeptieren. Und viele afrikanische Länder würden sich noch an die Rolle erinnern, die Russland zum Beispiel bei der Unterstützung der Befreiungsbewegungen auf dem Kontinent, also in Afrika, und Stärkung der Unabhängigkeit verschiedener Staaten gespielt habe. Das sei jedenfalls die russische Einordnung hier. Und dann sagt er also wörtlich, dieser Experte und ehemalige Botschafter, für die Afrikaner ist Russland wichtig, vor allem weil Russland eine eigenständige außenpolitische Doktrin verfolgt. Und diese Doktrin stimmt in vielen Punkten nicht mit der französischen Doktrin, nicht mit der amerikanischen und anderen überein. In gewisser Weise sehen die Afrikaner die russische Politik und Außenpolitik im Allgemeinen, in Afrika besonders, als eine Art Alternative zu dem Wunsch des Westens, seine hegemoniale Position auf dem Kontinent zu sichern. Andreas, das sind ja alles Zeichen. Es sieht so aus, als ob Russland seinen Einflussbereich eventuell auf diesen Kontinent weiter ausdehnen könnte.
Ja, und den Afrikanern kommt das natürlich ganz recht in dem Moment, weil die Chinesen beispielsweise schon sehr stark auch in Afrika bereits tätig sind. Man weiß, dass es diese Zweckgemeinschaft zwischen China und Russland gibt und die Afrikaner natürlich schon auch gerne auf mehreren Beinen stehen und sich nicht mehr von einem abhängig machen. Und China und Russland sind nicht eins, sondern sie kooperieren miteinander, auch aus der Not heraus, den der Westen geschaffen hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, dass die Russen eine sehr gute Chance haben. Sie haben ein sehr hohes Ansehen, vor allem eben halt in den afrikanischen Staaten. Und dort werden wir natürlich noch einiges erleben, denn auch Südafrika gehört zu den BRICS-Staaten. Und Südafrika hat, auch wenn es natürlich nicht für Afrika insgesamt spricht, einen relativ großen Einfluss eben halt auch auf viele afrikanische Staatsführer.
Dankeschön für diese Einordnung. Wir sind am Ende angekommen und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr seht, die Welt ist im Umbruch. Wir alle mittendrin, wir beobachten die Lage weiter und bleiben trotzdem bitte immer fröhlich. Wir werden noch vieles hören, auch im Kongress, über das Immunsystem. Und Angst lähmt das Immunsystem, Sorge auch. Man kann gar nicht mehr richtig denken. Und davon sollten wir uns befreien. Dafür gibt es das Abendgebet, heute auch wieder. Bis später.
Eine verrückte Zeit, aber die Auflösung ist schon in sichtbarer Nähe. So empfinde ich das. Und dann wird es mit Sicherheit wieder entspannter.
Hoffentlich bald.
Hoffentlich bald. Wir sind dran.